Wir wollen gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen. Johannesevangelium. Ich werde wieder etliche Bibelverse aus diesem Evangelium studieren. Seit einiger Zeit wollte ich mit euch schon dieses Studium machen. Nie dazu gekommen. Ich dachte, jetzt wird es aber Zeit. Ich wollte mit euch gemeinsam darüber nachdenken, was die Heilige Schrift zu dem göttlichen Muss sagt. Das heißt, ich wollte die Stellen mit euch studieren, die ganz klar davon sprechen, dass manches ja sein muss. Und als ich mein Studium gemacht habe, habe ich festgestellt, und ich wollte mich genau auf dieses Muss konzentrieren, das Muss Gottes oder das göttliche Muss. Als ich nachgeguckt habe, wie viel oder wie oft das Muss im Neuen Testament gebraucht wird, habe ich nicht schlecht gestaunt, festzustellen, dass an die 80 Mal dieses Wörtchen Muss gebraucht wird. Und dann dachte ich mir, naja, 80 Verse kann ich unmöglich mit euch durchschauen. Ich muss mich dann auf einen Bibelabschnitt beschränken oder auf ein Buch oder auf einen Evangeliumsbericht. Dann habe ich weitergeschaut und habe festgestellt, dass am öftesten, sagt man das im Deutschen, am meisten das Muss im Lukas-Evangelium gebraucht wird. 15 Mal. 15 Mal. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil das Lukas-Evangelium das längste ist. Ja, und deshalb, möglicherweise, wird deshalb das Wort Muss mehr als bei anderen Büchern und Evangelienberichten das Wörtchen Muss gebraucht. Das nächste Buch, wo das Muss am meisten gebraucht wird, ist der Bericht des Johannes, Evangeliumsbericht des Johannes. 8 Mal wird dort das Wörtchen Muss gebraucht. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass das nächste Buch, das in der Heiligen Schrift, das das Wörtchen Muss gebraucht, die Offenbarung ist. So, wir wissen, Evangeliumsbericht des Johannes, von wem wurde das geschrieben? Dem Johannes, dem Jünger Johannes. Von wem wurde da die Offenbarung geschrieben? Von Johannes. So 8 Mal gebraucht, wird das Wort gebraucht, das Wörtchen Muss gebraucht im Evangeliumsbericht, 8 Mal in der Offenbarung. Ist da ein Zusammenhang zu sehen in dieser Parallele? Ich weiß es nicht. Aber interessant war das für mich. Ja? Wahrscheinlich, möglicherweise ist da ein Zusammenhang zu sehen, aber ich bin noch nicht so weit, das irgendwie herauszukristallisieren. So, deshalb dachte ich mir, okay, ich möchte mit uns auf den Evangeliumsbericht des Johannes beschränken, im Studium dieses Wörtchens Muss, dem göttlichen Muss, wo Gott selbst sagt, das muss sein. Ja, es geht nicht anders, das muss sein. Und das erste Muss, das uns in dem Evangeliumsbericht des Johannes vorkommt, ist in Kapitel 3, Vers 7 zu finden. Wir kennen diese Stelle sehr gut. Wir haben letzten Sonntag schon davon gesprochen. Jesus sprechend zu dem Nikodemus sagt, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst, da ist das erste Mal, wo das Wort muss gebraucht wird, von Neuem geboren werden. Ja? Und ich möchte noch einmal unterstreichen, Jesus sagt, ihr, nicht wir. Jesus ist ausgeschlossen, weil der Heilige Geist seit der Geburt in ihm ist. Aber er sagt sprechend zum Nikodemus und er sagt nicht nur du, er sagt ihr. Und damit schließt er alle Menschen ein. Ihr müsst von Neuem geboren werden. So, das ist das erste Mal, wo im Evangeliumsbericht des Johannes das Wörtchen muss gebraucht wird. Und wenn wir das lesen und verstehen, das ist etwas, was Jesus selbst als Gott sagt, dass ein Mensch eben das muss von Neuem geboren werden, dann verstehen wir, dass das sehr wichtig ist, bedeutend ist. Es geht kein Weg drumherum. Man muss von Neuem geboren werden. Ob dieser Mensch nun in dem hochzivilisierten Japan geboren ist oder in dem Busch Afrikas irgendwo lebt, für jeden gilt das Gleiche. Ja? Gibt es keine Ausnahme. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das bringt natürlich viele Fragen mit sich. Darauf will ich gar nicht eingehen heute. Das muss ich auch nicht. Ich weise nur darauf, was das Wort Gottes sagt. Und Jesus sagt ganz deutlich, ihr müsst. Ihr müsst. Ja? Und das müssen wir als Menschen verstehen. Es geht kein anderer Weg drumherum. Wir müssen von Gott geboren werden, wenn wir tatsächlich die Ewigkeit mit Gott verbringen wollen oder, wie wir sagen, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Ja? Und das ist ja auch interessant, dass dieser Begriff wiedergeboren, von Neuem geboren, eigentlich fast schon verpönt ist, kommt mir bald so vor. Naja, in der Welt, ja, dass die Welt das nicht richtig einordnen kann, das verstehen wir. Aber selbst unter Christen, viele gebrauchen diesen Begriff nicht, weil es oft missbraucht worden ist, weil die Welt das in einer komischen Weise gebraucht. Ich habe zum Beispiel von Bob Dylan, wisst ihr, wer Bob Dylan ist, gelesen? Es war ein berühmter Sänger, ist ein berühmter Sänger, er lebt immer noch, ein jüdischer Mann, der, wie es scheint, zum Glauben gekommen ist in den 70ern. Ja, er hat eine furchtbare Stimme. Ich weiß gar nicht, warum er so populär geworden ist. Also wenn man ihm zuhört, die Stimme ist, es tut einem fast weh, ja, wenn man ihm zuhört. Mir geht das so. Aber ihr Lieben, seine Texte, da müsst ihr euch mal das anhören, was er singt, oder anlesen, was er singt. Das ist erstaunlich. Das ist eine Kapazität. Unglaublich. Ich glaube, dieses Lied Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door, kennt ihr das? Ich denke, das ist von Bob Dylan. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke. Und ich kann mich erinnern, ich wusste nicht, dass er anscheinend gläubig geworden ist. Was weiß ich? Ja, aber er bekennt sich zu Jesus. So, er ist ein messianischer Jude, würde man sagen. Ja, was weiß ich. Kann mich erinnern, wir haben in Deutschland damals waren es die Russlandsdeutschen, die massenweise nach Deutschland gekommen sind, und wir haben geholfen als Gemeinde mit Dokumenten ausfüllen für diese Leute. Wir haben geholfen mit Kleidung für sie finden, Arbeitsstelle für sie finden. Und ich kann mich erinnern, ein Freund von mir, auch übrigens Vitali, der ist Vitali, ja, ein sehr interessanter Bursche. Wir haben gemeinsam Kleider sortiert für eben diese Flüchtlingsfamilien, und dabei haben wir Bob Dylan gehört, ja, seine CD. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es eigentlich seine CD war, die zum ersten Mal darauf hinweist, dass er Jesus Christus als sein Heiland angenommen hat. Ich habe kein Wort verstanden, kein Wort, kein Englisch gesprochen, aber irgendwie fühlte ich mich mit ihm verbunden. Ich weiß auch nicht warum. Ja, dann haben wir Bob Dylan gehört, werde ich nie vergessen, und Kleidung sortiert. Das war sehr, sehr interessant. Aber ihr Lieben, abgesehen davon, wie die Welt diesen Begriff gebraucht, wiedergeboren oder von Neuem geboren, ob sie darüber lachen, das interessiert uns doch nicht, oder? Die Menschen werden ihre Verantwortung dafür geben müssen. Ja, wie sie was gebraucht haben, auch diese biblischen Begriffe. Wenn Jesus selbst diesen Begriff gebraucht, dann können wir das auch. Ja, mit Freude, wenn wir wiedergeboren sind, oder? Dann brauchen wir uns nicht zu schämen, oh, ich bin ein wiedergeborener Christ. Wir können es mit Freude sagen, ich bin wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und welch ein Segen ist das? Ja, ob die Welt darüber lacht, lass sie lachen. Ja. So, das ist das erste Muss, das göttliche Muss, das wir also in dem Evangeliumsbericht des Johannes finden. Der Mensch muss von Neuem geboren werden, wenn er mit Gott in Gemeinschaft kommen will, wenn er in den Himmel kommen will. Das zweite Muss Gottes finden wir auch in dem dritten Kapitel des Johannesberichtes in Vers 14. Vers 14. Schaut einmal, was dort steht. Faszinierender Text. Es wird gesagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Wir denken darüber nach, oh, wir kennen diese Geschichte. Ja? Dann wird gesagt, Jesus sagt, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ich lese es noch einmal. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wovon ist hier die Rede? Und wir wissen es. Hier ist die Rede von der Kreuzigung des Herrn Jesus. Ja? Jesus spricht hier von seiner eigenen Kreuzigung und er gebraucht ein alttestamentliches Bild dafür. Und das ist faszinierend. Warum ist das faszinierend? Ich will euch das sagen. Einmal, wir kennen die Geschichte aus dem Alten Testament, ja, das Volk versündigt sich dadurch, dass es anfängt zu murren, was weiß ich, und dann kommen die Schlangen, ja, Gott sendet Schlangen, die Giftschlangen, die beißen, das Volk Israel, und dann sind die da am Sterben und sie bitten Mose, dass er ihnen hilft und so weiter und so weiter, 4. Mose 21, und dann wird dem Mose von Gott gesagt, mache das, ja, gieß eben diese Schlange, mach sie auf einen Stock oder einen Stab und derjenige, der sich die Schlange anschaut, ja, der wird nicht sterben brauchen. So, wir wissen alle, die kennen alle diese Geschichte, aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum das alles so gemacht werden sollte? Warum eine Schlange zum Beispiel? Naja, vielleicht ist da eine Assoziation, Parallele zu den Schlangen, giftigen Schlangen, die da gebissen wurden, die gebissen haben, das Volk, kann sein. Warum muss die Schlange aus Bronze sein oder ja, aus einem Metallstück, warum nicht aus Holz? Warum musste sie eben auf diesem Holzstück erhöht werden und nicht auf einem Felsen? Warum musste man die Schlange nur anschauen und nicht, sage mal, sie berühren? So, all diese Fragen, warum, 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 warum? Und wisst ihr, nirgends in der Heiligen Schrift wird uns das erklärt. Warum? Es wird nur gesagt, so war es. Fertig. Aber das hat mich interessiert. Warum? Warum ist das so? Nun ja, wir haben im Alten Testament nur noch einen Bericht, wo diese Schlange erwähnt wird. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, 2. Könige 18. Da gab es einen vernünftigen König, Hiskia. Und er hat gesehen, was macht das Volk? Die nehmen, zu diesem Zeitpunkt existierte noch diese Schlange da auf dem Stab. Anscheinend hat das Volk Israel es mit sich geschleppt in das verheißene Land. Und das ist nun schon die Zeit der Könige. Und es war vorhanden. Was machen die Juden? Die fangen an, das Ding anzubeten. Und Hesekiel, Hiskia, nicht Hesekiel, Hesekiel ist ein Prophet, Hiskia ist ein König. Der hat das gesehen und hat gesagt, das ist Götzendienst, das geht nicht. Und er hat die Schlange kaputt gemacht, ja, damit der Götzendienst aufhört. Das ist der einzige Bericht davon, was mit dieser Schlange dann passiert ist. Außer hier, was wir in den Worten Jesu dann vorfinden, als Jesus genau auf diese Geschichte eingeht und dann das Ganze für uns interpretiert oder erklärt. So, wir können das deshalb davon ausgehen, ja, dass indem Gott dieses alles machen lässt, Mose dieses alles machen lässt, ja, die Schlange aus Bronze gießen, die dann auf einen Stab erhöht wird, damit die Sterbenden es ansehen und geheilt werden, das war schon eine, man kann sagen, prophetische Illustration, Hinweis, auf das, was seinerzeit passieren wird, wenn Jesus kommt und dann stirbt am Kreuz auf Golgatha. Erstaunlich, erstaunlich. Und jeder natürliche Mensch, der in Sünde geboren ist, schauend im Glauben auf diesen von Gott gegebenen Heiland Jesus Christus, wird errettet. Ja? So, die eherne Schlange demnach ist, man kann sagen, ein Vorschatten, ja, eine biblische, bildliche Prophetie auf den Herrn Jesus Christus, den Messias. So erklärt Jesus das selbst. Und schaut mal, wie viel Sinn machte es damals, als das passiert ist, für die Menschen, die von der Schlange gebissen worden sind und gestorben sind oder am Sterben waren, wie viel Sinn machte es für einen normal denkende Menschen hochzuschauen auf diese eherne Schlange mit dem Verständnis, das wird mich heilen. Das machte nicht viel Sinn, oder? Da waren keine Pillen verteilt worden, da waren keine Ärzte, die rumgelaufen sind, die das verbunden haben. Sie mussten nur hochschauen. So, wie viel Sinn ihr Lieben, macht es für einen intellektuellen Menschen heute, genau das zu tun. Auf Jesus Christus zu schauen, auf das zu schauen, was vollbracht worden ist am Kreuz auf Golgatha, mit dem Glauben, mit der Gewissheit, ich werde gerettet. Aus der Sünde hinweg, ich werde ein neues Leben haben, ich werde das ewige Leben bekommen. Das ist für den modernen Menschen eine Torheit. Und deshalb lachen die Menschen gerade über solche Begriffe wie wiedergeboren oder von Gott geboren oder von neuem geboren werden. Die verstehen das nicht. Aber wie köstlich ist es doch für einen Gläubigen, genau das zu tun, einmal hinzuschauen und dann in dieser Gewissheit zu leben. Ich stehe im neuen Leben, ich stehe im Licht, ich bin wiedergeboren. Ja? Das ist also die alttestamentliche Illustration der göttlichen Notwendigkeit für alle Menschen, wenn sie gerettet werden wollen. Ja, diese Schlange, die seinerzeit eben von Mose da gegossen worden ist. So, wir erkennen nachdenkend über diesen Bericht, dass Gott nicht einen Plan A hatte und dann, als es nicht funktioniert hat mit Israel, hat er plötzlich einen Plan B gehabt, sondern von vorne an war das ganz klar in diesem Heilsplan Gottes, dass der Messias Jesus Christus kommen wird für die Menschheit und was er tun wird für die Menschheit. Ja? Vom ersten Buchstaben praktisch könnten wir sagen, in dem ersten Buch der Heiligen Schrift wird uns der Messias versprochen und im Verlaufe der Menschheitsgeschichte, der Geschichte des Volkes Israel wird uns dieser Heilsplan Gottes erklärt, immer hinweisend auf den Messias Jesus Christus, der gekommen ist, der gestorben ist, der 3 Tage und Nächte verbracht hat in dem Grab und der auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. All das für Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, wie komme ich in Verbindung mit Gott? Wie werde ich errettet? Steht in der Heiligen Schrift. Und das ist nichts Mysteriöses, schlicht und einfach, im Glauben auf Jesus Christus schauen. Und das Wort Gottes sagt, wenn du es tust, wirst du gerettet. Ja? Übrigens, und das ist auch sehr interessant, war jemand von euch schon in Jordanien gewesen? Dem modernen Jordanien? Es ist ein muslimisches Land, nicht? Ich werde euch zeigen, was die Verbindung ist. Ihr denkt, wie kommt er jetzt nach Jordanien? Auf dem Berg Nebo in Jordanien steht eine Skulptur dieser Schlange. Ja? Sehr interessant. Ein italienischer Künstler mit dem Namen Giovanni Fantoni hat das 1900, was weiß ich, irgendwann mal gegossen. Ja, und dort wurde es aufgestellt, stellt euch vor, in einem muslimischen Land und es sieht aus wie ein Kreuz. Sehr interessant. Wenn ihr die Bibel kennt, dann wisst ihr, dass Moses, dem es nicht erlaubt worden ist, nach Israel, also in das verheißene Land reinzugehen, ihm wurde erlaubt, aber nach Israel zu schauen. Könnt ihr euch erinnern? Von diesem Berg Nebo hat er nach Israel geschaut und das verheißene Land gesehen. Und auf diesem Berg steht nun diese Statue mit der Schlange. Man sieht, dass es eine Schlange ist, aber die Ähnlichkeit zu einem Kreuz ist, ja, man sieht das einfach. In einem muslimischen Land, ich weiß nicht, wie sie mit Kreuzen umgehen, keine Ahnung, aber da steht ein Kreuz. Und nicht nur das, unterhalb dieser Skulptur ist eine große Marmorplatte. Und auf dieser Marmorplatte steht in Englisch und auch in Arabisch, stellt euch mal vor, Johannes 3, 14 und 15. Ich lese uns das noch einmal. Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In Jordanien, Zeugnis für Jesus auf diesem Berg, von dem man aus nach Israel schauen kann. Und ich habe das gelesen, an einem guten Tag, an einem klaren Tag, kann man von diesem Berg Nebo bis nach Jerusalem schauen. Ja? Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. Und für mich Als ich darüber nachgedacht habe, dass es ist etwas Schönes. Ja, es ist auch eine geistliche Lektion. Wenn ich in das verheißene Land Gottes hineingehen will, das ist die Ewigkeit, ja, da komme ich an Jesus nicht vorbei, komme ich am Kreuz nicht vorbei. Das ist für mich die Lektion. Fantastisch. So, wir kommen zum dritten Muss, zu der dritten göttlichen Notwendigkeit. Finden wir wieder in Johannes 3, Vers 30, also wieder in Kapitel 3, Vers 30. Und hier lesen wir die Worte des Johannes des Täufers, der Folgendes sagt, im Zusammenhang mit Jesus, seinem Cousin. Er sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Naja, ich muss auch abnehmen, aber in einer anderen Weise, ja. Er muss wachsen, also populärer werden, und er als ein sehr populärer Mann seiner Zeit, er sagt, ich muss abnehmen, muss weniger werden. Er muss größer werden und ich muss geringer werden. Auch das ist ein Muss, ja, oder eine Notwendigkeit Gottes. Johannes der Täufer als Vorläufer des Messias, als sein Wegbereiter, muss nun langsam zur Seite treten, weil derjenige, für den er den Weg vorbereitet hat, da ist. Und das ist Jesus Christus. Dieser muss nun prominenter werden. Und das macht uns deutlich, ja, indem, wie Johannes das sagt, dass Johannes der Täufer ganz genau um die Absicht Gottes für sein Leben als Vorläufer des Messias, er wusste darum, er wusste, dass er der Vorläufer des Herrn Jesus war und dass, wenn der Herr Jesus kommt, er langsam zur Seite treten muss. Und all das drumherum, ja, und auch seine immense Popularität. Er war ja ein populärer Mensch seiner Zeit gewesen. Menschen haben von ihm gehört, zu ihm geströmt. Und das kann einen schon stolz machen. Ja, das hat ihn nicht interessiert. Der Täufer hat nur eins im Blick gehabt, eben der Wegbereiter des Messias zu sein. Und dafür hat er sich ganz und gar hingegeben, für diesen Dienst, in den Gott ihn hineinberufen hat, hineingestellt hat. Und Johannes wusste ganz genau, dass Gott für ihn nur eine bestimmte Zeit als Wegbereiter festgelegt hat, ja. Und solange sein Dienst nicht vollendet war, wusste Johannes, dass er als Diener Gottes, als Wegbereiter des Messias, er nicht tot zu kriegen ist. Und deshalb hat er sehr mutig gesprochen, ja, gegen all die religiöse und politische Autorität seiner Zeit. Ich will euch etwas vorlesen, wie Johannes der Täufer seiner Zeit die Pharisäer und Schriftgelehrten begrüßt hat. Matthäus 3, Vers 7, er sagt: Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut. Ist nicht sehr besucherfreundlich. Ne? Schlangenbrut. Wer hat euch eingeredet, dass ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Stellt euch vor, ich würde das machen. Ja? Zum Beispiel mit einem katholischen Priester oder einem katholischen Bischof. Oder mit Falschlehrern wie Joel Osteen. Stellt euch vor, ich würde sie sehen und sagen, hey, ihr Otterngezücht, ja, du Schlangenbrut, wer sagt dir, dass du vor dem zukünftigen Zorn Gottes entfliehen wirst? Und das werden die nicht. Das werden die nicht. Aber auch wir werden vor dem zukünftigen Zorn nicht entgehen können, wenn wir nicht unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Wir werden Verantwortung, wie sagt man, haben müssen, sagt man das im Deutschen noch, Verantwortung geben müssen, so, geben müssen vor Gott, ja, und wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, werden wir in das Preisgericht kommen, und das ist eine ganz andere Angelegenheit, nicht wahr? So, und ebenso, wir sehen, wir kennen die Geschichte, ebenso hat der Täufer auch ganz klar dem König Herodes gesagt, was Sache ist. Er sagt, das ist falsch, was du da machst mit der Frau deines Bruders, dass du sie heiratest. Heute darf man das ja nicht machen. So etwas sagen. Man sieht einen Bruder, man sieht eine Schwester, genau denselben Weg machen, heiraten wieder, ja, den und den und den. Und lassen sich scheiden und wer weiß nicht noch alles, all der Kram. Und dann wird einem gesagt, du musst schweigen, das ist nicht deine Sache. Nein, nein. Die Heilige Schrift weist uns darauf hin, besonders sprechend zu der Autorität in der Gemeinde, die geistliche Autorität, das sind die Brüder, die dafür verantwortlich sind, auf diese Menschen zuzugehen und in Liebe sie darauf anzusprechen, dass das nicht gehört in das Leben eines gläubigen Menschen. So Gemeindezucht ist nicht eine Sache, die mal gewesen ist und heute nicht mehr populär ist, nicht mehr modern ist. Nein, 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 nein. Ja, Gottes Maßstäbe bleiben. Und erinnern wir uns, was geschehen ist, als der Apostel Petrus in seiner Autorität Ananias und Sapphira konfrontiert hat. Ja? Was ist passiert? Sie sind gestorben. Denkt ihr, das hat sich irgendwie in einer Weise geändert? Ich meine, wenn heute das vorkommen würde, würde wahrscheinlich ein Drittel der Gemeinde tot umfallen. So ist es die Gnade Gottes, die regiert. Aber diese Gnade Gottes ruft diese Menschen zu Buße und sagt, das, was du getan hast, ist nicht richtig. Und wenn du nicht davon lässt, wenn du nicht Buße tust, wirst du die Konsequenzen deiner Tat haben. Und die Verantwortung der geistlichen Leitung ist genau das, die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie keine gute Zukunft haben, wenn sie in der Sünde verbleiben. Aber zwei Lektionen lernen wir aus diesem göttlichen Muss, von dem Johannes der Täufer spricht. Ja? Erstens, genauso wie im Leben des Johannes, muss auch in unserem Leben, wenn wir unser Leben Christus anvertraut haben, wer muss größer werden, wer muss zunehmen, wir selbst? Nein, Jesus. Ja, das ist die erste Lektion. Nichts muss und darf uns wichtiger sein als Jesus. Ihr kennt alle das wunderschöne Lied, Jesus ist alles, alles mir. Ich hoffe, das passt in unser Leben. Bei manchen Christen ist, der Hund ist mir alles, alles mir. Gibt's. Die lieben ihre Hunde so sehr, ja, die essen an einem Tisch, die schlafen in ihrem Bett, die behandeln die wie ihre Kinder. Was immer es ist, das muss weg. Jesus ist alles, alles mir. Darum geht es. Und das Zweite, oder die zweite Lektion, die wir verstehen müssen, aus diesem göttlichen Muss des Johannes, das er ausspricht, ist Folgendes. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist unser Leben, ihr Lieben, ich sage das mal einmal so, eingewoben in den Plan Gottes für diese Welt. Genau wie das Leben des Johannes des Täufers. Auch sein Leben war eingebunden in diesen Plan Gottes für diese Welt. Aber unser Leben genauso. Ihr Lieben, es ist Gottes Absicht, dass wir noch leben. Glaubt ihr das? Ja, ich glaube das. Ich habe ein paar Gelegenheiten in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, oh, es ist vorbei. Gott lässt mich leben. So ist Gottes Absicht, dass wir noch leben und dort leben, wo wir leben. Und das ist hier, in dem schönen Kelowna, interessanterweise. Es ist Gottes Absicht und Plan, dass wir genau zu dieser Gemeinde gehören. So alles, alles in unserem Leben ist in Gottes Hand. Natürlich können wir nicht bis in jede Einzelheit alles sehen und erklären und wissen. Werden wir auch nicht bis in die Ewigkeit hinein. Erst dann werden wir diese Dinge erkennen. Und wie gesagt, vieles in unserem Leben, was passiert, unsere Krankheiten, unsere Schwächen, was weiß ich, ihr Lieben, das kann ich auch nicht richtig einordnen. Aber eins weiß ich, mein Leben ist in Gottes Hand. Meine Zeit steht in seinen Händen. Das ist, was die Heilige Schrift sagt und ich als Realität annehmen, verstehen muss und dafür auch dankbar bin. So, das nächste göttliche Muss finden wir in Johannes 4, 24. Und hier haben wir diese wunderbare Begegnung des Herrn Jesu mit der samaritischen Frau, ja, am Jakobsbrunnen. Und Jesus sagt zu dieser samaritischen Frau nach einem Gespräch mit ihr, er sagt Folgendes. Er sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, er sagt, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So, wenn hier wieder ein Muss steht, dann verstehen wir, es geht nicht anders. Es muss so sein, in Geist und in der Wahrheit. Wir warten mal ein bisschen. Nun, manche Bibellehrer denken, dass hier in diesen Worten der Hinweis gegeben wird auf die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit des Menschen. Ja, oh, du musst ehrlich sein, wenn du anbetest, wenn du betest. Du musst es vom Herzen meinen. Du darfst es nicht vorspielen. Denkt ihr, dass es sowas gibt? Ich bin überzeugt, dass es so etwas gibt. Dass Menschen sich selbst betrügen und dann Gott anbeten, obwohl es in ihrem Herzen Finsternis ist. Nicht gut, ist nicht gut. Ich möchte durch eine Illustration einmal versuchen zu erklären, was hier eigentlich gemeint ist, wenn Jesus sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn ihr euch ein bisschen mit der Geschichte der Menschen auseinandergesetzt habt oder wenn euch Geschichte interessiert, dann kennt ihr wahrscheinlich diesen Namen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich weiß es nicht, Lawrence von Arabien? Lawrence von Arabien? Habt ihr den Namen schon mal gehört? Ja. Lawrence von Arabien. War eine sehr interessante Person. Er war ein britischer Offizier im Ersten Weltkrieg und auch ein Agent, also ein Spion. Und während der Zeit des Ersten Weltkrieges wurde er losgesandt, um in Mittleren Osten, er sollte versuchen, diese arabischen Stämme, die so für sich alleine gelebt haben, als Nomaden, die miteinander kaum was zu tun haben, so seine Aufgabe war es gewesen, diese Stämme zu vereinen, ja, und gegen Türken einzusetzen. Praktisch als ein Werkzeug. Hat auch gemacht, er war sehr erfolgreich und diese arabischen Stämme haben dann den Türken als eine Einheit, die haben den Türken das Leben wirklich schwer gemacht. So, nach dem Krieg hat sich dieser Lawrence von Arabien dafür eingesetzt, dass diese Beduinenstämme, arabischen Beduinenstämme, dass sie Unabhängigkeit erlangen, dass sie also nicht zu England gehören, sondern auch nicht zu Frankreich, ja, sondern dass sie unabhängig, selbstständig leben können dort in der Wüste. Und dann hat er auch manche dieser arabischen Scheichs mit sich mitgenommen zu einer Friedenskonferenz in Paris. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, wenn ein Mensch aus der Wüste kommt, für den der nur Kamele gesehen hat und Pferde und was weiß ich, plötzlich in so eine Großstadt kommt. Also es hat sie umgehauen, all das zu sehen. Ja, die Bauten und was, dass die Menschen dort nun Fahrzeuge gebrauchen und. Aber das, was sie am meisten fasziniert hat, waren die Wasserhähne, ja, in ihrem Hotel. Sie sind zu den Wasserhähnen gegangen, haben das aufgedreht und plötzlich kam Wasser. Und lebend in der Wüste, wisst ihr, wie bedeutend Wasser ist? Und die haben sich überlegt, Mensch, das ist ja ein Wunder. Ja? Und dann, als die wieder abgereist sind, was haben die gemacht? Die haben diese Wasserhähne abmontiert und mitgenommen in die Wüste. In dem Verständnis, dass sie in ihrem Zelt diesen Wasserhahn aufstellen, aufdrehen und schon kommt das Wasser. Ja, und das ist genau die Illustration. Wir wissen doch genau, wie so ein Wasserhahn funktioniert. Er muss angeschlossen sein an einer funktionierenden Wasserleitung. Erst dann, wenn wir den Wasserhahn aufschließen, dann fließt das Wasser. Und genauso ist das auch da zu erklären, das, was wir hier in der Heiligen Schrift lesen. Erst in der rechten Verbindung zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus und Heiligen Geist, haben wir die richtige Verbindung, um Gott anbeten zu können, im Geist und in der Wahrheit, ja, so wie Gott es will. So, wir können nicht zu Gott und sagen,
Hier, hier bin ich.
Ja, ich will dich anbeten. Sondern wir müssen das genau tun, wie Gott es uns sagt in seinem heiligen Wort, dass wir tun müssen. Und das Erste, was er uns sagt, du musst erlöst sein. Sonst brauchst du überhaupt nicht zu kommen. So, das ist genau die Idee, ja, in diesem Text, dass Gott der Geist ist und wenn wir ihn anbeten wollen, dann müssen wir das im Geist und in der Wahrheit tun. Nur ein Mensch, der in Verbindung steht mit Gott, dem Vater, durch den Heiligen Geist, kann Gott im Geist und in der Wahrheit tatsächlich anbeten. So, es geht in der Anbetung Gottes nicht in erster Linie um unsere Absicht. Oh, ich meine es aber wirklich ehrlich. Ja, das meinen die Moslems auch. So, was bedeutet das? Das bedeutet gar nichts. Es geht um eine bestimmte Verbindung. Und zum anderen geht es nicht um einen bestimmten Ort. Ich kann das nur in der Gemeinde tun oder in der Kirche. Nein, du kannst es dort tun, wo du gerade bist. Du kannst dort Gott anbeten, wo du gerade bist, wenn du in dieser Verbindung mit Gott stehst. So, es geht zuallererst um die Beziehung zu Gott durch den Heiligen Geist, der uns in der Wiedergeburt gegeben ist. Es geht um die rechte Verbindung oder den rechten Anschluss an Gott, den Vater. Erst wenn das vorhanden ist, ja, dann erst wird die Anbetung auch in der Wahrheit sein, das heißt, so wie Gott es will. So wie Gott es will. Und dieser Anschluss zu Gott, dem Vater, ihr Lieben, den haben wir nur, wenn wir unser Leben Jesus Christus im Buße anvertrauen. So, wir kommen wieder zurück zu Jesus, ja, dem wunderbaren Heiland. So, ich möchte hier unterbrechen und die nächsten vier göttlichen Muster dann für den nächsten Sonntag lassen. Aber lass uns kurz wiederholen, was wir bis jetzt gelernt haben, ja, über die göttliche Notwendigkeit. Erstens haben wir gesagt, der Mensch muss von Neuem geboren werden. Es ist ein Muss Gottes, eine göttliche Notwendigkeit. Zweitens, Jesus muss erhöht werden, wie einst die Schlange durch Moses. Ja. Drittens, Jesus muss zunehmend populärer werden, auch in unserem Leben. Und viertens, wer anbeten will, wer Gott anbeten will, muss im Geist und in der Wahrheit anbeten. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.